Der Vier-Augen-Podcast.
Ja, hallo, hier sind wir wieder bei dem Unter-Vier-Augen-Podcast mit Johannes und
Marius. Hallo zusammen. Alles Gute im neuen Jahr noch, falls ihr das jetzt nicht erst im Februar, März oder April hört.
Genau, dann wäre es schon wieder natürlich ein altes Jahr in dem Sinn, aber auch von meiner Seite aus willkommen in 2026. Es ist ja auch unsere erste Folge im Jahr 2026 und ich habe es gerade schon in der Vorbesprechung zu Marius gesagt, wahrscheinlich ist es die Folge immer im Jahr, zu der ich am wenigsten beizutragen habe, weil es ist ja schon fast jetzt, gut, man könnte sagen Tradition, weil wir machen das ja jetzt auch schon nicht erst im ersten Jahr, dass wir in die erste Folge des neuen Jahres ein bisschen Rückblick packen und auch ein bisschen Vorschau, mal ins Jahr gucken, was kommt jetzt, aber vor allem auch mal zurückschauen wollen, was war denn im alten Jahr für uns wichtig, welche Filme haben wir gesehen, welche sind uns in Erinnerung geblieben, wo gab es vielleicht eine sehr, sehr positive Wertung bei einer Kritik auf unserer Vier-Augen-Kinoseite oder bei Marius im Blog. Also das ist unsere Absicht des heutigen Podcasts, der neuen Folge. Und ja, da hat natürlich Marius, der viel mehr Filme als ich anschaut und auch häufiger im Kino ist als ich, mehr beizutragen. Ist einfach so, Marius, kann man nichts machen, ne?
Ja, da müssen wir beide durch und die Zuhörenden auch. Also wer meine Stimme nicht so gern hört, der muss heute leider irgendwie abschalten oder 80% überspringen, aber wir kriegen das schon hin.
Ach, ich sag auch mal was zwischendurch.
Ja, darfst du auch.
Ja, was hast du dir so gedacht, Marius? Also was ist so deine Einteilung, wie sieht's aus oder wie sah's aus im Jahr 2025 bei dir?
Also ich habe, nachdem ich ja 24 schon das geschafft habe, also sowohl Spielfilme als auch Kurzfilme, die 100-Filme-Marke mit 122 Filmen zu überschreiten, habe ich noch ein bisschen was draufgelegt und komme für letztes Jahr auf 130 Filme, 82 Spielfilme und der Rest eben Kurzfilme und genau 130 Filme und davon waren auch 48 aktuelle Spielfilme, das heißt, die kamen im Kino, auf Festivals oder direkt gleich im Stream und da war einiges dabei. Dadurch, dass ich in den letzten Jahren da sehr gezielt immer mit die Filme aussuche, sind eigentlich selten irgendwelche Ausreißer nach unten dabei. Man hat immer mal so ein, zwei oder vielleicht drei Filme, die dann nicht so gut sind. Aber ich habe bei einem aktuellen Film schon unsere schlechteren Bewertungen schon lange nicht mehr zücken müssen. Also das funktioniert immer ganz gut. Da bin ich auch froh.
Da muss ich gleich mal einhaken. Du hast in deinem Blog eine Entwicklung der durchschnittlichen Filmewertung seit 2010 drin. Ja. Und das fand ich ja ungemein interessant, weil das fängt an im Jahr 2010 mit 6, irgendwas und entwickelt sich dann auch mal nach unten, ein bisschen nach oben, aber ist eigentlich jetzt die letzten Jahre kontinuierlich immer so im Bereich rund um 7,5. Und das zeigt auch, das geht nämlich mir ja auch bei Filmen, die ich gucke, so, man wählt mittlerweile natürlich viel stärker aus. Ja, früher hast du dir einfach halt mal einen Kinofilm angeguckt oder hast vielleicht die Fortsetzung von irgendwas angeschaut, wo du gesagt hast, jawohl, das muss ich jetzt sehen, ich habe den ersten Film auch gesehen. Und dann kommt natürlich auch mal eine totale Enttäuschung raus. Aber die totalen Enttäuschungen, glaube ich, können wir heutzutage schon so ein bisschen umschiffen, oder?
Ja, also das ist natürlich, ich meine, ich mache das jetzt, ich schreibe jetzt seit 24 Jahren über Filme. Ich gehe seit 35 Jahren grob ins Kino und interessiere mich dafür, tue da auch immer so ein bisschen hinter den Kulissen nachforschen, wie funktioniert das, was ist da passiert, was bedeutet das alles. Und dadurch, dass ich jetzt halt auch so in den letzten 10 Jahren, grob gesagt, mich aus dem Blockbuster-Business ziemlich verabschiedet habe und sehr viel kleine Filme, Arthouse-Filme, Indie-Filme und auch teilweise ganz obskurere Filme, die überwiegend oder nur auf Festivals laufen, mir anschaue, ist es auch, hat sich das auch, der Konsum ist einfach viel bewusster geworden und dadurch hat sich die Sache eben verändert und dann ist es wirklich nur so selten so, dass man enttäuscht wird, wie zum Beispiel ich letztes Jahr von dem neuen Wes Anderson-Film Der phönizische Meisterstreich, der irgendwie ziemlich lahm war, auch wenn alles natürlich wieder sehr symmetrisch und schön aussah und gute Schauspieler dabei waren, aber das war so mein Kinoflop des letzten Jahres. Aber wir sprechen doch heute doch lieber mal über die Top-Filme, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, ich habe jetzt mir mal von den 48 aktuellen Spielfilmen, von denen ich glaube ich 31 oder so, genau, oder so grob 30 habe ich davon im Kino gesehen. Dann habe ich jetzt mal habe ich mir die Top 8 rausgesucht. Das sind quasi für mich die 8 besten Filme aus dem letzten Jahr. Die sind auch alle letztes Jahr in irgendeiner Form erschienen. Die würde ich jetzt mal kurz ein bisschen durchgehen, in alphabetischer Reihenfolge, also nicht wertend. Manche von denen haben 9 von 10, 10 von 10 Punkten hat keiner gekriegt und 2 haben noch 8 von 10. Also wir fangen jetzt einfach mal an.
Genau.
Genau, wir fangen an mit einem Konzertfilm, der letztes Jahr kurzzeitig auch im Kino war, aber dann irgendwann auch als Stream und auch auf Blu-ray und DVD rauskam. Ich habe den auf Blu-ray gekauft, das ist der einzige aktuelle Film vom letzten Jahr, den ich auf einem physischen Datenträger gesehen habe, nämlich Cornucopia, der Konzertfilm von Björk, die übrigens letztes Jahr 60 geworden ist. Der wird bestimmt einigen Leuten was sagen, eine seit Jahrzehnten erfolgreiche isländische Sängerin, Musikerin, Künstlerin, die schon in ihrer Jugend in den 80ern, in den frühen in Punkbands in Island unterwegs war und 1993 eine sehr, sehr erfolgreiche Solo-Karriere gestartet hat, die zwar irgendwie, sie ist im Mainstream, aber sie ist so eigenwillig und erfindet sich in Teilen immer wieder neu und macht immer was Besonderes und hat diesen besonderen Gesangsstil und hat da ganz, ganz tolle Musik auch immer im Hintergrund, die sie auch überwiegend komponiert und teilweise auch selbst spielt. Also sie ist da schon sehr unabhängig und sehr erfolgreich, hat gelegentlich auch als Schauspielerin gearbeitet. Das ist halt, Cornucopia ist ein Konzertfilm, der von ihrem es war halt eine Konzertreihe und da hat sie dann ein Konzert filmen lassen und das ist eine unfassbar überwältigende Mischung aus Konzert, dann hast du da Computereffekte, digitale Avatare, du hast überbordende Kostüme und interessante exzentrische oder außergewöhnliche Instrumente und im Mittelpunkt natürlich ihre Performance. Sie hat auch da wahnwitzige Kostüme an und singt wie vor gut 30 Jahren, als ich zum ersten Mal von ihr überhaupt erfahren habe. Und ich wurde dann mit der Zeit auch so ein bisschen zum Fan von ihr, höre ihre Musik immer wieder gerne. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich die Entwicklung nicht mehr ganz so weiter verfolgt, weil es gibt halt immer zu viel spannende Sachen und Musik.
Na, ich bin bei ihr vor allem in den 90ern. Also in den 90ern kann ich mich dann noch dran erinnern, wo ich auch wirklich die damals aktuellen Charts verfolgt habe und auch die Albencharts. Da war die auch in Deutschland immer mal vertreten, auch über lange Zeit teilweise mit Alben drin. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Nee, und was halt vor allem, wo ich auf sie gestoßen bin, wir hatten ab 1993, hatten wir dann irgendwann mal MTV, das ist übrigens letztes Jahr, Ende letzten Jahres wirklich abgeschalten worden, Rest in Peace MTV. Und da bin ich das erste Mal auf Musikvideos gestoßen. Und da hatte sie natürlich damals bei ihrem ersten Soloalbum wahnsinnige, tolle Musikvideos, Human Behavior und so weiter und so fort. Und dann die ganzen 90er durch. Und die hat immer, also Björks Musikvideos sind immer irgendwelche wunderschönen, absonderlichen Experimentalkurzfilme. Also und so ist eigentlich auch dieses Konzert, das geht so eine Stunde 40 Minuten. Sie singt leider von älteren Alben nur, glaube ich, 2 Lieder. Fand ich ein bisschen schade, aber es ist trotzdem eine ganz, ganz herausragende Konzertperformance, die auch wunderbar gefilmt wurde. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, beim Konzert wirklich anwesend zu sein, weil du kriegst ja nur einen Teil mit. Und wenn du jetzt das auf der Kinoleinwand oder zu Hause auf dem Fernseher, da hast du natürlich dann die ganzen Kameraperspektiven und da ist das alles auf der Kinoleinwand. Das hätte ich natürlich gerne erlebt, aber hat nicht geklappt, weil der kam hier nicht. Und genau, das war Björk, Cornucopia. Den gibt es auf DVD.
Aber schien ja auch so ein Erlebnis gewesen zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Genau. So, dann geht's weiter mit einem Film, der letztes Jahr, also sprich 2025, in der amerikanischen Awards-Season recht gefragt war, weil es auch ein ziemliches Monumentalwerk ist, nämlich Der Brutalist von Brady Corbet. Das ist ein Einwanderungsdrama bei einem ungarischen Architekten, der hat den Holocaust überlebt und kommt nach Amerika und ist erst so als einfacher Arbeiter tätig, wird dann von so einem Gönner entdeckt und soll für den ein Gebäude entwerfen und bauen. Und dann findet er auch raus, dass seine Frau und seine Nichte auch überlebt haben. Die kommen dann zu ihm und es ist eine, es ist ein gut dreieinhalbstündiges Mammutwerk über Einwanderung, Rassismus, Antisemitismus, den amerikanischen Traum und was es alles bedeuten kann, im Positiven wie im Negativen, Drogensucht. Und das war wirklich ein sehr eindrucksvoller Film in jeglicher Hinsicht, vor allem aber auch die Hauptdarsteller-Performance von Adrian Brody. Ich glaube, hat er nicht sogar irgendwie wieder da einen Oscar gewonnen? Auf jeden Fall, der Film ist teilweise oder ist vielfach ausgezeichnet
worden. Hat er sehr, ja. Sehr, hat er gewonnen.
Genau, sehr gefeiert. Ja. Genau, ja. Sehr gefeiert worden. Und ich finde es interessant, weil Brady Corbett war, der ist jünger als wir, der ist, glaube ich, 1987 oder 88 geboren. Der war so in den frühen 2000ern oder mittleren 2000ern, war das so ein Teenie-Star in solchen Filmen, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt für große Kino, großes Kinoformat haben oder jetzt irgendwie für großes Kino stehen.
Und dass er sich da wirklich so. Ich kenne ihn von Funny Games. Also Funny Games ja, okay. US.
Ja, das war dann so ein bisschen der Schritt in die richtige Richtung, dass er quasi in etwas ernsthafteren Filmen auch mitspielt und nicht nur in dieser grottenschlechten Version von Thunderbirds aus dem Jahr 2004, glaube ich. Auf jeden Fall, das war so ein Teenie-Star und der hat sich da jetzt wirklich komplett weiterentwickelt und ist jetzt ein unabhängiger, gefeierter Filmemacher, der übrigens mit, zumindest mit dem für den Film an sich, für die Produktion, er und seine Frau, die als Co-Autorin und Produzentin mit dabei war, die haben dafür, damit der Film jetzt nicht so viel kostet, keine Gage bekommen. So ist es möglich gewesen, dass ein Film, der 3,5 Stunden geht, nur 10 Millionen Dollar kostet oder nur 9 Millionen Dollar. Also es war auch eindrucksvoll. Also es ist wirklich ein sehr eindrucksvoller Film, den gibt es als Stream auf Blu-ray und auf DVD und ich kann den nur jedem, der sich für große Kino eben und für eben Einwanderer, Immigrantengeschichten interessiert, kann ich dir nur empfehlen und ist auch generell einfach ein großartiger Film und wie gesagt, damals im Kino, als ich den gesehen habe, war zwischendurch eine Pause, die auch so fest vorgegeben ist und also mit, wenn man den quasi sich so auf zweimal mit einer Pause drin anschaut, dann geht das schon. Ich fand das jetzt auch gar nicht so lang, dadurch, dass der Film so packend und so spannend und so eindringlich ist.
Also ist auf jeden Fall einer von den Filmen, wo ich ein bisschen mich ärgere, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, weil das ist eigentlich auch so eine Ecke von Filmen, die ich sehr gern mag. Und der ist bei mir auf jeden Fall abgespeichert auf der Liste für, muss auf jeden Fall angeschaut werden.
Ja, nee, dann kann ich, gibt's natürlich auch, genau, bei dem vorherigen Film gibt es eine Kritik auf meinem Blog, bei Brutalist gibt es eine Kritik auf Vier Augen Kino. Und genau, das war jetzt mal Film Nummer 2. Dann kommen wir zu Film Nummer 3, der ist auch letztes Jahr in der letztjährigen Oscar-Saison ausgezeichnet worden, nämlich überraschend mit dem Oscar als bester Animationsfilm. Es geht um den Film, einen Film aus Lettland, nämlich Flow von Gints Zilbalodis, ein Animationsfilm über eine Katze und ein paar andere Tiere, die werden von einer Flutwelle erfasst und die sich da irgendwie versuchen, auf einem Boot zusammen da ums Überleben zu kämpfen. Und dieser Film ist mit einer Open-Source-Software animiert worden, sieht auch ein bisschen so nach Computerspiel aus, aber nicht so, dass es jetzt einen stören würde. Und das Tolle an dem Film ist halt, der ist absolut universal. Es gibt keine Menschen, es gibt keine Dialoge. Die Tiere kommunizieren über ihre die Art, wie halt diese Tiere kommunizieren, die Katze, der Vogel, das Kapibara, der Affe und so weiter, die verhalten sich auch völlig artgerecht. Und das ist einfach faszinierend. Und darüber hinaus ist es einfach eine sehr bewegende, schöne, universale Geschichte um Zusammenhalt, um Überleben und ja, die Mysterien des Lebens auch. Also das ist einfach ein ganz, ganz wunderschöner Film. Mich hat es da auch wirklich an der einen Szene musste ich wirklich wieder ein bisschen ins Weinen anfangen, weil es einfach so bewegend und so toll gemacht ist. Den gibt es auch als Stream, auf Blu-ray und auf DVD. Genau, soll ich weitermachen oder willst du zwischendurch auch was sagen?
Nee, du musst weitermachen. Ich kann zu dem Film nichts weiter beitragen, dass ich echt interessant fand, dass der ja bei der Oscar-Verleihung damals zweifach auch nominiert war. Der war auch als bester ausländischer Film nominiert, hat dann den Animations-Oscar bekommen. Ja. Aber so was ich über den gelesen habe, hätte der eigentlich den anderen auch verdient gehabt. Ja,
Es ist toll, dass überhaupt so ein den haben sie irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, 7 Jahre dran gedreht und der geht jetzt auch nicht so lang. Und ich kann nur, das ist auch ein Film, der ist absolut familientauglich, den kannst du mit Kindern ab 6, 7 Jahren, also mit deiner 10-jährigen Tochter, kannst du den problemlos anschauen. Ich glaube, als ich den geguckt habe im Kino, war das irgendwie auch Sonntagnachmittag, da waren auch Familien mit Kindern und das ist ein richtig toller Film. So, im weitesten Sinne Animationsfilm ist auch der nächste. Und das ist ein Film, der ist an sich von 2023, kam aber erst letztes Jahr bei uns im, ich glaube, irgendwann im Winter in die Kinos. Ich habe ihn erst im Sommer im Open-Air-Kino gesehen. Und zwar, es geht um Hundreds of Beavers. Hundreds of Beavers ist eine sehr kuriose Mischung aus alten Zeichentrickfilmen, Stummfilm, Slapstick und dann aber mit so einem an Computerspiele, an Videospiele angelehnten Handlung. Es geht da irgendwie um so einen Trapper im Endeffekt im 19. Jahrhundert oder vielleicht im frühen 20., der hat so eine Schnapsbrennerei und dann sind da irgendwelche Biber, die tun ihm seine Sachen irgendwie zerstören und er muss sich erst einmal da durch den Wald schlagen und um sein Überleben kämpfen und versucht dann eben gegen die Biber zu kämpfen und das Herz der Tochter eines Fellverkäufers oder eines Verkäufers, und sie ist die Kirschnerin und ihr Vater ist da der Verkäufer, zu erobern. Und da gibt's halt einen Haufen, wie der Titel schon sagt, Hundreds of Beavers, Hunderte von Bibern, da gibt's Tausende von Bibern und der Gag ist einfach, die Biber sind einfach Menschen in so ganz einfachen Biber-Kostümen, die du irgendwie billig aus China kaufen kannst. Und das ist halt auch einfach. Der Film ist auch schwarz-weiß und dann hast du halt noch ab und zu mal andere Tiere, die sind natürlich auch dann Leute in solchen ganz einfachen Tierkostümen. Das ist alles so sehr plakativ, aber und auch relativ ziemlich ohne Dialoge, also wirklich wie so ein Zeichentrickfilm, ein Alter, wo, was weiß ich, der Wile E. Coyote den Roadrunner versucht zu jagen und so weiter, sowas ist es. Und das ist halt irgendwie auch mit ganz wenig Mitteln und irgendwie
hat der Filmbudget 150.000 US-Dollar und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, und also, das ist vor allem, also sagen wir mal so, er geht, glaube ich, so eine Stunde 40 Minuten, vielleicht ist er 15 Minuten zu lang, das kann man ihm vielleicht zur Last halten, aber quasi dieses alles da wirklich gedreht mit diesen Leuten in Kostümen und dann aber halt auch mit einer Software das Ganze so zusammenkopiert. Aber am Schluss wird es immer epischer und absonderlicher und wilder, dass das alles so gut zusammenpasst und wirklich so auch eine Hommage an so alte, was weiß ich, Jump and Run und Rätselvideospiele der klassischen Art ist. Das ist einfach, muss man mal gesehen haben, also sehr 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 spannende Kinoerfahrung, hab viel gelacht, vor allem ist es dann auch so, dass dann es kommt auch ein Pferd im Film vor und natürlich ist das Pferd kein Pferd, sondern ein Mann, ein Pferdekostüm.
Ja, passend dazu.
Ja. So, dann machen wir mal weiter. Es kommt jetzt ein deutscher Film zur Abwechslung mal. Also bisher hatten wir quasi einen Film, Konzertfilm, dann einen Film auf Englisch, einen ohne Dialoge, dann noch einen auf Englisch oder wenig Dialoge. Jetzt kommt der deutsche Film In die Sonne schauen von Mascha Schilinski. Der ist, soweit ich weiß, letztes Jahr in Cannes ist der ausgezeichnet worden. Das ist so ein Film über so einen, Vierseitenhof im früheren Ostdeutschland oder und der, da ist es eben so, das ist eine Geschichte, die spielt über 4 Generationen, der erste Handlungsstrang spielt so zur Zeit des Ersten Weltkrieges, beziehungsweise, nee, spielt auch vorher, genau, also einmal so irgendwie frühe 1900, dann Zeit das glaube ich die 20er Jahre und dann hast du einen Handlungsstrang in den 80er Jahren und dann eben einen in der Gegenwart und im Mittelpunkt stehen immer verschiedene Mädchen, teilweise auch Frauen und da ist dann eben zum Beispiel im ersten Handlungsstrang ist ein kleines Mädchen, die ist 7 und sie kapiert, es gab vor ihr schon eine Tochter mit gleichem Namen, die ist aber verstorben und sie erkennt es auf einem Foto und die Frauen- und Mädchenfiguren in diesem Film haben alle irgendwie mit Traumata oder mit Problemen und Belastungen zu kämpfen und du hast auch ein bisschen so das Gefühl, dadurch, dass es immer so nebeneinander montiert ist, also dann springt es mal vom einen in den anderen Handlungsstrang, dass es irgendwie so eine Art, dass es der Hof, die Geister in diesem Hof, die sind die Traumata und die Toten, die da vielleicht irgendwie so ein bisschen rumspuken, in dem Handlungsstrang nach dem Ersten Weltkrieg ist es dann so, da ist dann so eine junges Mädchen, die hat einen versehrten Onkel, der hat nur noch ein Bein und der liegt halt die ganze Zeit im Bett und sie hat dann irgendwie entwickelt da so ein bisschen so eine Faszination für ihn, was ein bisschen merkwürdig und ist. In den 1980ern hast du dann ein 16-jähriges Mädchen, das irgendwie so versucht, ein bisschen auch auf dem Land und halt in der DDR aus diesem Ding da irgendwie zu entkommen. Und ihre Mutter ist immer so, also im Endeffekt würde man heute sagen, sie hat eine Depression. Und es wird dann auch so ein bisschen angedeutet, dass die Mutter irgendwie eine Verbindung zu den früheren Geschichten hat. Und dann gibt's eben in der Gegenwart, da ist dann eine Familie mit zwei Mädchen, die diesen alten Hof da herrichten und dahin ziehen. Und da ist dann auch wieder, passieren dann auch wieder Dinge und irgendwie ist das alles verbunden und es ist sehr, sehr eindrucksvoll gemacht, sehr starke Musik und sehr starkes Sounddesign und sehr gut geschnitten und auch ganz, ganz tolle Schauspielerinnen, die da am Werk sind. Zum Beispiel Lena Ozendowski spielt das 16-jährige Mädchen in den 1980ern. Susanne Wüst, die du mal interviewt hast, die spielt die Mutter von dem kleinen Mädchen im ersten Handlungsstrang und noch einige gesehen, weitere. Ja. Ja, also das sind, ja. Das ist auch richtig starker Film, wo ich mir denke, das ist wirklich toll. Da wusste ich damals schon, als der irgendwie ausgezeichnet wurde international, dass ich den gucken will und das ist einfach ein schönes Generationenporträt, vor allem eben aus einer weiblichen Sicht mit, wo eben die Mädchen und Frauen, vor allem aber eigentlich Mädchen im Mittelpunkt stehen und was die so.
Ja, mir ist die Alma aufgefallen. Die Schauspielerin heißt Hannah Hecht und die war erst vor einigen Wochen jetzt in einem Tatort, die Hauptdarstellerin quasi. Und also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das war einer der Tatorte. Titel war Das jüngste Geißlein. Also man kann sich denken, an welche Geschichte es so ein bisschen angelehnt sein könnte. Ja. War einer der besten Tatorte, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und da spielt sie eben die Hauptrolle abseits der Kommissare quasi. Also kann ich mir gut vorstellen mit dem Ensemble, wenn ich das von dem Film auch lese, dass da wirklich viel dahinter steckt, ja.
Ja, den genau, wir werden, also ich weiß nicht genau, wann ihr es jetzt hört, aber ich kann jetzt mal sagen, den Film gibt es ab 29. Januar auf DVD und Blu-ray und dann erscheint er wahrscheinlich auch im Stream, aber wir nehmen jetzt vor dem 29. Januar auf, das schicke ich jetzt einfach mal voraus. Genau, das war jetzt dieser Film. Dann habe ich ja vorher schon einen reinrassigen Animationsfilm und zwar mit Computeranimation. Und jetzt kommt ein Stop-Motion-Animationsfilm aus Australien, nämlich Memoiren einer Schnecke. Da geht es um die Erzählerin ist an sich so eine junge Frau und sie erzählt von ihrer Kindheit. Die Mutter ist, glaube ich, bei Geburt von ihr und ihrem Zwillingsbruder verstorben, der Vater aber irgendwie Alkoholiker und dann auch irgendwann Invalide, der stirbt dann auch und sie und ihr Zwillingsbruder, die eigentlich unzertrennlich sind, werden dann getrennt und werden dann an unterschiedlichen Ecken von Australien da irgendwie verfrachtet und sie versucht halt die ganze Zeit ihren Bruder da wieder sich mit ihm zu treffen, der ist da in so einer christlichen Familie, wo er dann eigentlich ausgebeutet wird. Und sie tut sich halt so im Verlauf ihres Erwachsenenlebens aufgrund ihrer Probleme und ihrer Ängste immer so quasi in ihr Schneckenhaus zurückziehen.
Mhm, ja.
Also es ist natürlich ein bisschen ein ernstes Thema, also so ganz kindgerecht ist es jetzt nicht unbedingt. Da würde ich jetzt auch mal eher so FSK 12 oder höher tendieren.
Ja, wir hatten ja das schon öfter mit Animations- oder Stop-Motion-Filmen, die nicht unbedingt Kinderfilme sind. Ne? Ja.
Genau, und das ist einfach, aber es ist wirklich wunderschön animiert, auch mit diesen ganzen Schnecken, die da auch natürlich vorkommen. Sie hat natürlich dann Haustierschnecken, die sie dann, denen sie auch interagiert und sich dann selber so eine Mütze gemacht hat, dass sie wirklich selber aussieht wie so eine Schnecke. Und es ist total bewegend, ist dann auch total schöne Musik und einfach liebevoll gemacht. Und die Stop-Motion ist einfach eine ganz tolle Kunstform. Es gab, glaube ich, wenig Stop-Motion-Filme, die mich jetzt bisher irgendwie wirklich enttäuscht haben, weil das ist einfach immer irgendwie faszinierend. Und das ist eine sehr düstere, aber auch sehr lebensbejahende und bewegende Geschichte bei Memoiren einer Schnecke. Genau, den gibt es auch als Stream auf DVD und Blu-ray.
Okay.
Jo, so, ich hätte dann noch einen. Genau, als letztes haben wir einen isländischen Film, Wenn das Licht zerbricht. Da ist die Geschichte folgende, sie spielt in Island, da ist sie eine Studentin und sie hat eine heimliche Beziehung mit einem Kommilitonen, mit dem sie auch in der Band spielt. Sie studieren, glaube ich, irgendwie Kunst in Reykjavik. Und es ist so, er hat eine Freundin und also diese Affäre ist quasi geheim und seine Freundin weiß natürlich nichts davon, er will es aber seiner Freundin sagen und die wohnt aber ein bisschen außerhalb und auf dem Weg dorthin passiert in einem Tunnel, in einem Autobahntunnel passiert ein Unfall und er stirbt. So, und diese weibliche Hauptfigur tut jetzt dann sich mit seinem Freundeskreis, das ist ja teilweise auch ihr eigener Freundeskreis, zusammen und sie trauern dann zusammen und dann kommt halt auch seine Freundin und sie weiß natürlich nichts davon und die Protagonistin ist halt wirklich zwischen allen Gefühlen da, zwischen allen Stühlen und kann sich nicht so wirklich ihre Gefühle zum Ausdruck bringen, weil ja die Leute nicht wissen, dass sie mit dem jungen Mann, der verstorben ist, wirklich liiert war und das ist wirklich, wirklich sehr, also es geht um Trauer unter jungen Menschen und das ist wirklich sehr bewegend und es ist vor allem wirklich wunderschön gefilmt. Also du hast dann, ich weiß nicht genau, ich war noch nie in Island und das wird wahrscheinlich auch nichts, aber da gibt's ja zum Beispiel diese tolle Kirche, da haben sie tolle Bilder und dann hast du Sonnenaufgang und so weiter und einfach auch wie die Geschichte sich dann in eine völlig unerwartete Richtung entwickelt und es ist alles so irgendwie so organisch und bewegend, emotional und einfach wirklich stark, stark gefilmt und als einziges wirkliches Musikstück ist dann ein Stück von Johann Johansson, das ist ja ein bekannter isländischer Komponist, der leider 2018 früh verstorben ist, der hat ein Gedicht von Catull vertont und diese Vertonung hörst du dann quasi immer in wichtigen Szenen und das ist wirklich, also der Film hat mich auch sehr bewegt und da hatte ich dann auch wirklich mehrmals Tränen in den Augen, weil es einerseits wunderschön gefilmt ist und andererseits wirklich sehr bewegend und sehr, sehr organisch, menschlich, authentisch und das, ja.
Ja, das Thema Island so als Filmkulisse hat man hier ja schon mal im Podcast. Also das scheint ein wunderbar geeignetes Land zu sein für einfach Bilder im Film.
Ja, und aber die Geschichte.
Den Eindruck habe ich auch. Also klar, die Geschichte muss dann dazu kommen.
Ganz ja, logisch. Die Geschichte ist aber auch stark, wie es vor allem dann aufgelöst wird, wie die sich da quasi gegenseitig beistehen. Und das ist einfach ganz stark. So, das waren jetzt mal meine Top 8 Filme aus 2025.
War, denke ich, eine schöne Liste dabei. Also von deiner Auswahl, den ich jetzt zuerst mir anschauen würde, wäre die Geschichte mit der Brutalist, auch wenn es der längste Film davon ist. Aber der interessiert mich wirklich sehr. Aber du hast mich auch ein bisschen mit der Schnecke bekommen. Ja, ich bin ja ein bisschen auch Fan von Stop-Motion-Filmen. Also der wäre vielleicht auch mal was für meine Liste.
Genau, nee, das ist doch schon mal schön. So, warst du letztes Jahr im Kino?
Ja, ich oder? War letztes Jahr tatsächlich, sagen wir mal dreimal im Kino. Also ist nicht viel, ja, es kommt immer viel weniger zusammen als das, was man eigentlich möchte. Aber einen Film haben wir im Kino ja gemeinsam im letzten Jahr gehabt, nämlich das Kanu des Manitou.
Ja.
Von dem wir beide, gibt es ja auch eine Podcast-Folge hier drüber,
ja.
Über den Schuh des Manitou und eben dann auch in der nächsten besprechen wir noch das Kanu des Manitou nach. Also da waren wir beide nicht so sonderlich mit zufrieden und es hat sich jetzt gelohnt, da ins Kino gegangen zu sein. Allein schon der Historie wegen, einfach ein bisschen Revival an frühere Zeiten, wie auch immer. Mhm. Aber gebraucht hätte es das an sich nicht. Also da kann man, glaube ich, sich drauf einigen. Viel, viel mehr überzeugt und da vielleicht komme ich da auch noch dazu, irgendwann meine Kritik zu schreiben. Viel überzeugter war ich von einem Film, in dem ich jetzt erst in der Weihnachtszeit war, zusammen mit der ganzen Familie, nämlich in Pumuckl und das große Missverständnis.
Ah.
Ja? Also ich bin eigentlich schon seit Kindheit Pumuckl-Fan, habe die alten Folgen bestimmt jede, keine Ahnung, 5 bis 10 Mal angeschaut, wie auch immer. Es gab dann damals ja auch einen Pumuckl-Kinofilm, den fand ich eher mau. Also das war damals nicht wirklich toll. Und ja, jetzt gibt es ja wieder Pumuckl im Fernsehen. RTL hat sich da ja die Rechte gesichert. Witzigerweise, im Nachhinein beißen die sich beim Bayerischen Rundfunk wahrscheinlich in den Hintern.
Ja.
Aber egal, also auf jeden Fall läuft ja bei RTL. Lief das erste Mal, glaube ich, vor über einem Jahr kamen die ersten neuen Folgen, jetzt zum Ende des letzten Jahres auch wieder neue Folgen und eben so ein bisschen da reingepackt, dieser Film, der Pumuckl und das große Missverständnis eben heißt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mich sofort wieder reingezogen und ich kann auch jetzt als wirklich schon älterer Erwachsener verstehen, warum ich das damals toll fand. Also der Film ist richtig gut gemacht, der ist total kindgerecht, der ist aber auch ein super schönes Thema für Erwachsene, die herzlichst mitlachen können und sich daran freuen können. Und vor allem, und das ist der Punkt, warum mir der auch so positiv in Erinnerung geblieben ist. Wir waren in einer Nachmittagsvorstellung im Kino. Ja, typisch Szenerie, sitzen da ganz viele Familien, wir haben Weihnachtsferien, man hat Zeit und guckt sich eben einen Film zusammen an. Vorher, du kennst es im Kino, kommen, keine Ahnung, 15, 20 Minuten Vorschauen, Werbung, wie auch immer. Und natürlich, es waren Kinder da hauptsächlich, dann kamen natürlich hauptsächlich auch in den Vorschauen Kinder und vielleicht ja noch so Jugendfilme, irgendwas, was halt in die Ecke geht. Und wenn du da wirklich drin sitzt und schaust dir diese Vorschauen an, wo du selber schon epileptische Anfälle beim Hinschauen kriegst und dann auch wirklich dir die Lautstärke dermaßen in den Ohren brüllt, weil es einfach alles nur hektisch, zack, schnell und hin und her ist, in Klammern, man versteht, warum es heute so viele Kinder gibt, die vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeitsprobleme und so haben, wenn man sowas sieht, Klammer zu. Also es ist echt heftig gewesen. Also diese Filmvorschauen, da habe ich mir wirklich gedacht, meine Fresse, was tut man da eigentlich 5-, 6-, 7-Jährigen, die da ins Kino gehen sollen, mit an? Und dann kam eben der eigentliche Film, nämlich der Pumuckl-Film, und das war das krasse Gegenteil. Der geht die Geschichten ruhig und so richtig lässig an. Natürlich ist Pumuckl eine verrückte Figur. Der war immer eine verrückte Figur. Der ist auch keine brave Figur. Aber im Vergleich zu dem, was da vorher zu sehen war in diesen Vorschauen, ist dieser Pumuckl-Film ja auf einem Niveau, was überhaupt nicht vergleichbar mit den anderen ist. Und allein das hat mich so positiv mitgenommen, dass es auch in der Zeit, wo wir scheinbar immer mehr auf schnell und laut und bunt gehen müssen, dass sowas heute noch wunderbar funktioniert. Und er läuft jetzt auch schon einige Wochen im Kino. Bei den meisten Kinos ist er jetzt noch vielleicht einmal die Woche in irgendeiner Wochenendvorstellung mit drin. Aber der hält sich und der funktioniert gut. Und sowas freut mich echt, dass sowas dann da wirklich heute auch noch mit dabei ist, ganz ehrlich.
Nee, das ist doch schön. Also ich war früher auch ein großer Fan von Pumuckl, hatte die ganzen Hörspielkassetten und fand es natürlich toll, dass der Pumuckl immer so schön gedichtet hat. Aber ich bin jetzt dann auch, ich glaube ich, außer jetzt das allererste, der Pilotfilm war ja damals, glaube ich, als wir geboren wurden, so Anfang der 80er, war ursprünglich, glaube ich, mal ein Kinofilm. Und dann haben sie da auch noch die gleichzeitig die Serie gedreht. Das habe ich natürlich auch geliebt als Kind, aber so als Erwachsener habe ich das jetzt nicht mehr so. Und ich habe jetzt mitgekriegt in den letzten Jahren, da gibt es eben diese neue Serie. Und was das bisschen, was ich da halt so im Vorbeigehen da gesehen habe, fand ich dann eigentlich auch ganz interessant. Eigentlich hatte ich so das Gefühl, dass es jetzt das Gleiche ist wie damals, nur dass halt der Meister Eder vielleicht ein bisschen jünger ist. Wobei der Schauspieler gar nicht unbedingt so viel jünger wahrscheinlich ist als damals Gustl Beyerhammer. Aber es hatte ich so das Gefühl, dass das wieder so das Gleiche ist, was ja auch nichts Schlechtes ist. Und ich finde es natürlich schön zu hören, dass sowas einfach oder sowas Unspektakuläres in Anführungszeichen, außer natürlich, dass du einen verrückten Kobold hast, der eine Zeichentrickfigur ist, immer noch funktioniert. Und aber jetzt, was du sagst mit Filmtrailern, also wenn ich ab und zu mal ins Multiplex-Kino gehe und mir irgendwie einen Blockbuster oder sowas in die Richtung anschaue, das ist für mich ist das auch eine Qual, die ganzen Filmtrailer, weil das einfach, die sind alle gleich geschnitten und alle gleich aufgemacht. Und da denkst du dann immer, ja, und wenn du dir deinen Trailer anschaust, ich meine, gut, Trailer sind nicht unbedingt repräsentativ für die effektiven Filme, die sind halt so gemacht.
Das ist richtig, ja.
Aber
ja,
wenn du dir die Trailer anschaust, dann denkst du dir, ah, sowas habe ich doch schon 3-mal im Kino gesehen und solchen Filmen, so einen Film gibt's doch schon 10-mal, warum macht er denn jetzt den nochmal? Und das meine ich jetzt nicht unbedingt nur Fortsetzung, sondern einfach die gleiche Art von Dramaturgie und Inhalt und oder Atmosphäre. Also das ist irgendwie, das ist für mich auch immer wenn ich es hier ins Multiplex-Kino gehe, ist es genauso immer ein bisschen eine Qual, dass ich da immer mit denke, meine Güte, wer will denn das sehen? Ich nicht.
Ja, ja. Nee, in der Vorschau war zum Beispiel auch der neue Toy Story-Film dabei, Toy Story 5. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt nur den ersten gesehen, kann mich an den eigentlich noch sehr, sehr positiv damals erinnern. Aber ich bin jetzt fast ein bisschen angefixt, diesen ersten nochmal anzuschauen und mir den neuen dann, den Fünfer, irgendwann, das muss ja nicht im Kino sein, aber irgendwann später mal anzuschauen und dann mal zu gucken, was sich jetzt sozusagen in diesem langen Zeitraum, wir reden immerhin von 1995 dann versus 2026, was sich dann da filmisch an der Aufmachung geändert hat. Weil, also ich fand diese Vorschauen dermaßen heftig, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist eigentlich was, das müsstest du jetzt mal machen. Ja.
Ja, ja, also ich habe da keinen einzigen gesehen. Das hat mich jetzt auch jetzt nie so. Ich habe damals, glaube ich, als das rauskam, so ein bisschen überlegt, ja, und es war damals ja alles revolutionär, ein computeranimierter Zeichentrickfilm gab es ja Mitte der 90er, das war, glaube ich, der erste. Und ist natürlich jetzt die Frage, warum ist jetzt schon wieder Teil 5 und warum braucht man nach 30 Jahren nochmal einen neuen? Also es gibt doch schon 4, also ja. Das sind so die Fragen,
man
die
ich mir weiß dabei stelle. Das kann ich dir natürlich auch nicht beantworten.
Ja.
Naja, und dann habe ich noch einen Film, den ich aber nicht im Kino gesehen habe, sondern erst jetzt im Streaming. Da gibt es auch recht aktuell Kritik auf der Vier-Augen-Kino-Seite, nämlich Der Tiger, was im Endeffekt ein Kriegsfilm ist, der sich um den deutschen Tigerpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg dreht, um eine Besatzung dieses Panzers, die im Endeffekt auf eine Mission geschickt wird und dann eben einiges erlebt. Der war im Kino auch im Spätsommer und kam jetzt eben in Streaming, ist ein Amazon-Film, deswegen ging das auch mit dem Streaming relativ schnell. Und allein die Tatsache, dass es eben ein deutscher Film ist, gut, Tschechien auch noch mit dabei in der Liste, aber deutsch-tschechischer Film eben, deswegen hat es mich sehr interessiert, den mal anzuschauen. Ich habe es im Kino damals nicht geschafft, aber nachdem es eben ein Kinofilm des vergangenen Jahres ist, passt der jetzt hier auch noch ganz gut rein. Und ich habe schon in den letzten, ja, vielleicht 25, 30 Jahren ziemlich viele Filme gesehen, die so ein bisschen den Krieg als Thematik nutzen. Und ich muss sagen, der gehört auf jeden Fall zu den deutlich besseren. Es gibt viele, die da gar nicht gut funktionieren, weil es entweder, ich denke mal an so teilweise amerikanische Filme, die das dann alles irgendwie heroisch darstellen und wie auch immer. Wir hatten es auch öfter schon im Podcast, da weht dann ständig die Flagge rein hier und so. Ja, ist alles super toll und der Soldat ist hier der King mit seinem Gewehr auf dem Rücken und was weiß ich. Also sowas mag ich ja gar nicht. Bei dem Film ist es anders. Also der nimmt einen wirklich in das Leben dieser 5 Männer in diesem Panzer mit. Und man muss sich ja einfach immer die Situation vorstellen, du bist zwar relativ gut geschützt da drin, aber du bist in einem total engen, beschränkten Raum, hast fast U-Boot-mäßig gar keine wirkliche Sicht nach draußen. Und der Film schafft es wirklich, das richtig gut einzufangen. Regisseur ist Dennis Ganzel, den kennt man aus der deutschen Filmgeschichte der letzten Jahre auch ein bisschen, zum Beispiel mit Die Welle oder ich habe auf DVD vor Jahren mal Napola Elite für den Führer gesehen. Also der beschäftigt sich oft mit so Themen, die mit Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Und ja, der Film hat dann noch einen kleinen Schwenk drin, den will ich jetzt hier nicht verraten, weil dafür muss man ihn wirklich angeschaut haben. Aber für alle, die eben jetzt nicht diese heroischen Kriegsfilme wollen, sondern Filme, die wirklich nah dran sind, wie es vielleicht wirklich gewesen sein könnte und die auch zeigen, dass es einfach schlimme Situationen sind. Also diejenigen, die das so sehen, die sind bei so einem Film auf jeden Fall richtig. Und deswegen passt er auch noch ganz gut hier in die Rückschau aufs Jahr 2025 mit rein.
Ja, das ist doch auch schön. Ich war jetzt ganz überrascht, ehrlich gesagt, dass du wieder mal was geschrieben hast, aber das ist ja umso besser, dass nicht nur ich die Seite befülle, sondern dass du da auch immer wieder und dann ist es ja auch immer was Besonderes. Bei mir ist es ja quasi Dutzendware, ist es natürlich nicht, weil jeder Film ist anders und jeder Film, vor allem wenn gut, ist immer eine spannende Erfahrung. Genau, jetzt haben wir mal so Kino abgehakt. Gehen wir jetzt mal weiter zum Fernsehen und Streaming.
Genau.
Gut, da bin ich dann auch wieder dabei. Also, wo sind wir denn? Hier. Genau. Ich habe letztes Jahr vor allem aktuelle Serien nicht so viel geguckt, weil ich habe viel Filme, dann habe natürlich einiges auch an Podcasts gehört und auch eher so weniger aktuelle Serien geguckt, wieder geguckt vor allem mit langen Staffeln. Deswegen habe ich nur so, ich glaube, so etwa ein Dutzend aktuelle Serien oder Serienstaffeln geguckt und habe aber trotzdem da fünf Serien mir rausgepickt, weil es war irgendwie so, bewertungsmäßig war das eher so im oberen Mittelfeld und die Top-Wertungen waren jetzt, die beiden obersten Wertungen waren nicht vertreten, aber ich habe mehrere Serien, denen ich 8 von 10 gegeben habe und die will ich jetzt einfach mal kurz vorstellen. Mhm. Das sind 3 britische Serien und 2 amerikanische Serien. Und es geht wie immer alphabetische Reihenfolge. Wir fangen mal an mit Borders. Borders, deutscher Untertitel Welcome in St. Gilbert oder Welcome to St. Gilbert, ist eine Serie über ein Quintett von afrikanischstämmigen britischen Jugendlichen, die im Rahmen eines Sonderprogramms auf ein Elite-Internat kommen, wo sie eigentlich so ziemlich die einzigen Nicht-Weißen sind. Okay, es gibt noch wenige andere Schwarze, es gibt auch noch so vereinzelt ein paar Asiaten, aber die meisten sind wirklich weiß und teilweise auch snobistische Kinder reicher Eltern, die sind, also ich denke mal, die Figuren sollen so zwischen 16 und 18 sein, also sie haben die Schule, würde dann auch nicht mehr so lang gehen und sie kommen da halt auf diese Schule und haben natürlich mit Klassen und mehr mit Klassen als mit rassistischen Ressentiments zu kämpfen und müssen sich da halt durchschlagen. Einerseits den Schulalltag meistern, dann gibt's natürlich auch Liebesgeschichten und so weiter und Probleme, müssen vielleicht auch nebenbei arbeiten, weil sie eben trotz Stipendium da nicht viel Geld haben und vielleicht die Familie auch nicht viel Geld hat und so weiter. Und das war ein Tipp von einem guten Freund, der mir das empfohlen hat. Die Serie gibt's aktuell noch in der ZDF-Mediathek. Letztes Jahr sind auch in Deutschland die ersten beiden Staffeln erschienen. Die erste Staffel ist von 2024, die zweite ist vom letzten Jahr und jetzt 2026 wird irgendwann eine dritte Staffel erscheinen. Genau, mhm. Beide Staffeln gibt es noch bis aktuell in der ZDF-Mediathek. Die erste noch bis Mitte Mai und die zweite gibt es noch bis Anfang September. Kann sein, dass das auch irgendwann mal demnächst auf DVD oder so rauskommt. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist witzig, ist schnell geschnitten und teilweise ein bisschen laut und mit so einem Hip-Hop-Soundtrack. Das passt aber eigentlich ganz gut in dieses Setting und ganz anders wie jetzt vielleicht andere, sag jetzt mal, Highschool- oder Schulserien über Jugendliche oder Internatserien. Und das ist sehr erfrischend, weil da verschiedene Themen auch angepackt werden. Von daher fand ich das sehr erfrischend und sehr gelungen. Genau, mhm. Dann geht's weiter. Wir sind gleich bei der nächsten britischen Serie, die britische Serie The Outlaws. Da kam letztes, beziehungsweise eigentlich schon 2024, aber bei uns erst letztes Jahr, auch in der ZDF-Mediathek, die dritte Staffel raus. Das ist eine Serie miterfunden von Stephen Merchant. Das ist der Miterfinder von The Office, also dem britischen Original. Und der hat sich selbst eine Hauptrolle da auf den Leim geschrieben. Es geht um eine Gruppe von Leuten aus unterschiedlichen Schichten und auch wieder unterschiedlich divers aufgestellten Leuten, die müssen aufgrund von einfachen Vergehen Sozialstunden machen. In so einem Gemeindezentrum in Bristol. Und da geraten sie in den ersten beiden Staffeln schon, aber in der dritten auch immer wieder so in die Machenschaften von irgendwelchen, von organisierten Verbrechen. Müssen da immer zusammenhalten, haben natürlich auch noch ihre eigenen Probleme und so weiter und so fort. Das der absolute Besetzungscoup war gewesen, dass Christopher Walken eine der Hauptrollen gespielt hat in den ersten beiden Staffeln als amerikanischer Trickbetrüger, der da irgendwie auch versucht, bei seiner Tochter und seinen Enkelkindern irgendwie was gut zu machen und einerseits da auch irgendwie mitzuhelfen und eben seine Fußfessel loszukriegen. In der dritten Staffel ist er leider nur noch in einem ganz kurzen Gastauftritt zu sehen, aber die anderen Figuren und SchauspielerInnen sind auch sehr spannend und sehr, es ist auch immer wieder witzig, also eigentlich sind vom Ton her Borders und The Outlaws ähnlich, also so ein bisschen flott, witzig, absurd komisch, teilweise auch schwarzhumorig und teilweise ist es eben auch dann mal ernst und etwas brutal und eben auch mal spannend mit ein bisschen so Thriller-Elementen. Und da gab es jetzt die dritte Staffel, die gibt es leider aktuell nur noch so als kostenpflichtiger Stream bei diversen Anbietern. Eventuell kommt da auch noch eine DVD mal raus im Laufe des Jahres. Und das war wahrscheinlich jetzt auch die letzte Staffel der Serie, was aber jetzt meiner Ansicht nach kein Problem ist, weil das Ende eigentlich recht stimmig ist. Mhm. Genau. Dann, jetzt kommen wir mal zu ein paar amerikanischen Serien. Wir fangen an mit einer Netflix-Miniserie, nämlich Sirens. Da geht es um eine Frau, die mit ihrem demenzkranken Vater zusammenlebt. Sie hat eine jüngere Schwester, die ist so gut 10 Jahre jünger und die Mutter ist wohl früh verstorben und sie hatten auch Probleme. Die jüngere Schwester war teilweise auch bei Pflegeeltern. Auf jeden Fall, die ältere Schwester versucht, Kontakt zur jüngeren Schwester aufzunehmen und findet raus, die ist da irgendwo an der Ostküste auf so einer Insel bei so einem Milliardärsehepaar und ist da irgendwie die Sekretärin, Assistentin der Milliardärin. Die Milliardärin hat da so einen Vogelauffangstation und hat da so einen exklusiven Zirkel und der Mann ist der Milliardär, der hat halt Geld und ist da auch irgendwie. Und die ältere Schwester hat halt irgendwie so die Bedenken, was diese Milliardärsgattin da, dass die ihre jüngere Schwester, dass da Gehirnwäsche stattfindet und so weiter und so fort. Und mischt sich da so ein bisschen ein und versucht halt da ihre Schwester wieder raus zu kriegen. Und diese Dynamik zwischen diesen drei Frauen ist sehr spannend. Und die Serie ist, wenn auch das Ende vielleicht ein bisschen überhastet ist, auch gut geschrieben, gut gespielt. Du hast als die Milliardärsgattin hast du Julian Moore in einer der drei Hauptrollen. Ja. Dann den Milliardär spielt Kevin Bacon. Dann hast du als die jüngere Schwester hast du Millie Alcock, die ist bekannt als House of the Dragon. Dieses Jahr kommt sie dann ins Kino als Supergirl. Und dann hast du eben noch, das muss ich mal gerade nachschauen, wie heißt denn die? Die dritte Schauspielerin, genau, Megan Fahey, die spielt dann eben die ältere Schwester, die eigentlich so die Protagonistin ist. Und das Ganze nimmt dann so ein paar Wendungen, was da alles passieren kann. Das ist eine abgeschlossene Miniserie und das auf Netflix, wie gesagt. Und die kann ich auch empfehlen. Wie der Titel schon sagt, Siren, Sirenen, geht es da um das Motiv der Sirenen aus der antiken Mythologie oder eben aus anderen Mythologien eben auch. Und da geht es halt auch um, da stehen die Frauen stehen im Mittelpunkt dieser Miniserie. Und die Männer sind zwar auch wichtig, aber die wird so ein bisschen so angedeutet, dass die Frauen so eventuell das Sagen haben, unbewusst, indirekt. Und das war ein spannendes Setting und das habe ich sehr genossen, die Serie.
Ja, ist auch wieder für alle was, die, weil es ja eine Miniserie ist, die mal sagen, ja, so mal was zwischendurch gucken, was jetzt nicht gerade ausufert, ne? Ja.
Genau, also das ist wirklich nicht lang. Ich gucke eigentlich überwiegend an aktuellen Sachen immer nur so Serien mit kurzen Staffeln oder eben solche Miniserien und Sirens hat nur 5 Folgen und geht nur so 4,5, knapp 5 Stunden. Also ist kann man sich mal in wenigen Tagen runterschauen und ist trotzdem aber gelungen und hat was. Genau, dann machen wir mal weiter. Was haben wir denn noch hier Schönes? Genau, dann geht's jetzt wieder. Wir sind jetzt schon wieder bei einer dritten Staffel einer Serie, die ich seit Jahren sehr gern schaue. Das ist auch eine Serie mit wenigen Folgen pro Staffel. Es ist eine Anthologieserie, nämlich The White Lotus von Mike White. Da kam letztes Jahr die dritte Staffel raus. Das Setting ist immer so, es geht um ein Hotel der fiktiven White Lotus-Kette überall auf der Welt. Die erste Staffel war in Hawaii, die zweite war auf Sizilien. Diese dritte Staffel ist jetzt in Thailand. Und da kommen wieder so eher reiche Urlauber, die kommen da in so einem Luxushotel, verbringen da eine Woche und man erfährt am Anfang quasi das Ende, man erfährt, da passiert irgendwas und irgendjemand stirbt. Man weiß aber am Anfang nichts Näheres und dann tut quasi die Handlung eine Woche zurückschalten und diese Geschichte, die Figuren und ihr Interagieren, ihre Dynamik, das entwickelt sich so und in der letzten Folge passiert halt dann das, was von dem man am Anfang das Ergebnis nur mitbekommt.
Ja.
Man rätselt natürlich einerseits so ein bisschen mit, wer stirbt denn jetzt? Stirbt nur einer? Sterben mehrere? Was ist denn da? Und das Spannende ist natürlich so diese überwiegend doch dekadenten und reichen Leute, die irgendwie auf dem Rücken anderer leben und dann trotzdem irgendwelche Pseudokrisen haben und was die Serie natürlich immer sehr auszeichnet, neben diesem tollen, spannenden Setting, ist natürlich die Schauspieler, da haben sie wieder ein tolles Ensemble eben. gecastet und das Ganze wird auch von einem Mann allein geschrieben und inszeniert, nämlich Mike White. Das ist natürlich ein schöner Wortwitz, dass der Schöpfer und Autor der Serie The White Lotus White mit Nachnamen heißt.
Passt
der,
gut, ja.
Und der ist auch mal, der war auch früher mal als Kandidat in solchen Reality-Shows wie Survivor oder so tätig. Und der findet da immer wieder spannende Figuren und schreibt da tolle Stories, wobei ich jetzt die dritte Staffel im Vergleich zur zweiten vielleicht ein klein bisschen schwächer fand, aber es war trotzdem spannend, geht diesmal sogar über 8 Folgen, die erste ging über 6, die zweite Staffel über 7 Folgen, diesmal sind es 8 Folgen. Die Serie habe ich letztes Jahr auf Sky bzw. Wow geguckt. Es ist natürlich die Frage, es kommt ja jetzt dann Mitte Januar hier in Deutschland HBO Max, das ist an sich eine Serie von HBO, ist dann die Frage, ob das dann zu HBO Max wandert, das kann natürlich sein, weil das ist eben eine HBO-Produktion und HBO ist ja eigentlich so der Garant, auch vor den Streamingdiensten schon immer gewesen, für hochwertige, aufwendige und brutale, aber gute Serienkost. Und genau, White Lotus wird auch irgendwann weitergehen. Ich glaube, die nächste Staffel soll irgendwie in Europa wieder spielen, Frankreich oder Schweiz, ich bin es mir gar nicht genau sicher. Da wird auf jeden Fall dann in den nächsten Jahren eine weitere Staffel kommen. Ich bin dann auch wieder gespannt, was da so passieren wird, wer gecastet wird und so weiter und so fort. Genau, dann haben wir noch eine Serie, das ist auch eine Fortsetzung von einer früheren Serie oder eine zweite Staffel, wenn man so will. Nämlich Wolf Hall, Spiegel und Licht. Vor etwa 10 Jahren gab's die Miniserie Wölfe nach Büchern von der Autorin Hilary Mantel, also historischen Romanen, wo die Geschichte von Heinrich dem VIII. Aus der Sicht von Thomas Cromwell erzählt wird, der einige Jahre sein wichtigster Mitarbeiter, also Minister und quasi oberster Minister war. Und die erste Staffel, die eben vor 10 Jahren gelaufen ist, die hat so ein bisschen so von dem Aufstieg von Anne Boleyn bis zu ihrer Hinrichtung oder kurz vor ihrer Hinrichtung erzählt. Jetzt die 10 Jahre später gedrehte zweite Staffel erzählt quasi, am Anfang ist die Hinrichtung und dann die weiteren Ehefrauen, bis dann eben der Thomas Cromwell irgendwann selber quasi in Ungnade fällt und selber hingerichtet wird. Und das ist eine besondere Serie, das sind wieder 6 Folgen. Die ist einfach fast konsequent aus seiner Sicht erzählt, aus Sicht von Cromwell. Also das heißt, du kriegst dann irgendwelche Vorkommnisse, kriegst du vielleicht kurz erzählt oder, also es ist alles sehr unspektakulär an sich und sehr viel Dialoge und teilweise werden dann auch seine Träume und wie sie rückblenden, werden dann da auch immer sehr visualisiert. Und es ist eine sehr unspektakuläre, aber sehr, sehr detaillierte und sehr vor allem vom Hauptdarsteller Mark Rylance, der eben Cromwell spielt, sehr starke Performance. Also die erste Staffel fand ich vielleicht ein klein bisschen besser, aber die zweite ist auch wieder sehr, sehr gut geworden. Die Sache ist natürlich jetzt vorbei, weil Cromwell, Spoiler, stirbt in der letzten Folge.
Ja.
Ist jetzt kein Spoiler, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte von Heinrich dem VIII. Befasst hat und sich da ein bisschen auskennt, ist auch wirklich sehr angenehm unreißerisch im Gegensatz zu anderen Serien. Vor allem fällt mir jetzt gerade Vergleichsmoment The Tudors ein, kam ja mal 2007 bis 2010 war das eine Serie. Da war das alles ein bisschen dramatischer und reißerischer aufgemacht, war jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber ich würde da Wolf Hall schon den Vorzug geben. Die Serie gibt es noch bis 20. Februar in der Arte-Mediathek, wird aber wahrscheinlich auch demnächst dann auch auf DVD rauskommen. Staffel 1 gibt's schon auf DVD und Blu-ray.
Mhm.
So.
Genau, das waren die besten
Serien
des
genau.
25er Jahres, genau,
ja.
Von dir. Jawohl. Ich habe noch ein paar Sätze zumindest zum Fernsehen, wo ich ja ab und an immer allein schon aus Interesse mal reingucke. Wir haben hier im Podcast schon richtig viel über Fernsehen ja gesprochen, dass wir damit oft nicht mehr so zufrieden sind. Ja, das letzte Jahr war auch wieder so eins, wo es sehr viel zum Kopfschütteln gab. Wir haben hier öfter mal über Stefan Raab gesprochen im Podcast, der bei RTL so überhaupt nicht funktioniert. Es hat sich fortgesetzt, also sämtliche Sachen, die da bisher kamen, laufen nicht so wie gedacht. In Klammern, Kommentar von mir, ich hatte mir das fast gedacht, Klammer zu. Weil, es ist wirklich halt einfach so, jeder Humor hat einfach seine Zeit. Ja, und wer heute noch Raab lustig findet, dem ist kaum noch zu helfen. Also der war vielleicht mal vor 10 Jahren lustig. Ja, aber es wird immer schlimmer. Also wenn du dir so ein paar Geschichten wie zuletzt seinen Versuch der neuen so Late Night, was aber ja um 20.15 Uhr kam, Show da anschaust, also das ist einfach hilflos. Es ist irgendwie hilflos und es ist kaum zu glauben, dass der dafür Millionen kriegen soll. Also das einfach mal nur so als Kommentar reingeworfen, weil das Fernsehjahr schon ein bisschen geprägt hat, auf jeden Fall. Was mir auch aufgefallen ist in Sachen Fernsehen im zurückliegenden Jahr, wir haben wieder eine Ausdünnung des Informationsangebots. Also gerade bei den Privatsendern, die ja versucht hatten, News-Offensive und was weiß RTL ich. Ja, wir kommen da jetzt, wir holen jetzt von ARD und ZDF uns prominente Leute und versuchen dann da selber einen auf Nachrichten zu machen. Das funktioniert wohl weder bei RTL noch bei ProSieben Sat.1 und ist größtenteils schon wieder in der Versenkung verschwunden. Also das sind die Dinge, die so vom abgelaufenen Fernsehjahr einem wirklich in Erinnerung bleiben. Und ja, ansonsten habe ich halt querbeet immer mal hier und mal da reingeguckt, eben vor allem mal bei Raab. Ich gucke ja sehr gern Tatorte, da waren auch wieder ein paar gute dabei. Also das ist was für mich immer eine Geschichte ist, wo ich mich freue, dass es da doch noch viel Qualitatives gibt, was man wirklich am Sonntagabend dann auch gucken kann. Da kann man viel drüber diskutieren, aber ich bin da eigentlich relativ zufrieden mit, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Ja, jetzt noch kurz zu Stefan Raab. Ich habe das natürlich auch mitgekriegt. Also ich habe davon eigentlich nichts oder so gut wie nichts gesehen, aber ich kriege das mit, dass ich dann Kritiken darüber lese, wo dann eben auch geschrieben wird, was das alles so abgedroschen ist und dann eben auch andere Leute. Ich höre ja zum Beispiel auch den Podcast Kalk und Welk mit Oliver Kalkhoff und Oliver Welke und die ja teilweise auch ein bisschen das mitkriegen, auch ein bisschen hinter den Kulissen und sich dann auch immer wundern und dass das irgendwie alles so, wie es immer so schön heißt, Boomer-Humor ist. Also wir sind ja Gen Y und Boomer ist dann eher so eben Mitte, was weiß ich, die Leute, die bis Mitte, Ende der 60er geboren sind, so ungefähr. Und dass da eben der wirklich einfach nichts Neues macht und ich auch nicht so ganz verstehe, warum da RTL da wirklich Millionen reingepumpt hat. Und es ist ja wirklich die gleichen. Ich meine, es ist ja mittlerweile so, dass die Formate, die Stefan Raab vor 15, 20 Jahren erfunden hat, dass die ja jetzt anderswo oder laufen teilweise noch bei ProSieben, dann bei RTL, dass die durchaus laufen und dann macht er eine Sendung als Konkurrenz und dann ist es im Endeffekt das Gleiche. So habe ich das mitbekommen und das ist irgendwie
ja, auch ein bisschen einfallslos. Ja, aber halt mittlerweile wirklich schlechter. Ja. Weil also zum Beispiel das TV Total, was ja immer noch läuft, das macht ja mittlerweile Herr Puffpaff. Ja. Also das ist qualitativ was ganz anderes, wie wenn du die neuen Versuche von Stefan Raab anschaust.
Ja.
Also weil eben der Herr Puffpaff geschafft hat, es weiterzuentwickeln. Und Raab hat seins aber nicht weiterentwickelt, sondern versucht das Gleiche zu machen wie vor 15 Jahren. Ja. Und das funktioniert halt einfach überhaupt nicht. Und das gutieren die Zuschauer ja auch demnach mit Ignoranz oder ignorieren die Geschichten halt. Und das war's dann halt. Ne?
Ja, meine These, lineares Fernsehen ist tot. Also der interessante Teil halt.
Zumindest, ja, genau.
Ja.
Jo. Wenn ich hier auf unsere fortgeschrittene Zeit gucke, wir müssen noch zwei Sachen auf jeden Fall mal unterbringen. Und zwar einmal wir haben jetzt viel zurückgeschaut, aber jetzt sag einfach mal wirklich in aller gebotenen Kürze, Marius, auf was freust du dich im Jahr 2026, wenn wir so eben Richtung Film, Kino, Serie gucken?
Ja, also ich gucke ja viel mittlerweile überwiegend Arthouse und Indie und so weiter, also wenig Blockbuster, aber es gibt drei Blockbuster, wo ich mich 2026 sehr darauf freue. Zum einen die seit gefühlt 100 Jahren in ständiger Produktionsvorhölle steckenden Neuadaption von Masters of the Universe, die endlich jetzt kommt, die abgedreht ist und also seit letztes Jahr gedreht wurde und jetzt am 4. Juni starten wird. Und auch wenn ich jetzt die alte Serie und auch das ist heutzutage natürlich, das ist infantiler Käse und auch wenn die da gab es ja dann so in den letzten paar Jahren so ein bisschen so Weiterführungen auf Netflix von Kevin Smith, die ein bisschen das Ganze ein bisschen erwachsener und ernsthafter gestalten, die durchaus ganz ordentlich sind, aber irgendwie so als Kind der 80er, der teilweise auch mit diesen Actionfiguren gespielt hat, gönne ich mir das einfach mal und es kann durchaus was werden. Bin gespannt, was sie draus machen. Dann natürlich, ich als Fan der griechischen Mythologie seit gut 30 Jahren muss natürlich die Odyssee in der Version von Christopher Nolan anschauen. Ich war früher eigentlich auch immer ein großer Christopher Nolan-Fan. Mit seinen letzten Filmen hat er mich allerdings eher etwas enttäuscht. Ich fand die teilweise gut, aber jetzt nicht so überhyped, wie die Leute das irgendwie einem glauben lassen möchten. Und da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt. Da gibt's natürlich auch schon diverse Adaptionen. Und bin gespannt, was er draus macht, ob das wirklich so ein großes Epos wird. Der erste Trailer, den ich jetzt letztens gesehen habe zu Hause, hat mich jetzt eher nicht so überwältigt. Den fand ich jetzt nicht so toll. Aber die Besetzung ist spannend und ich bin sehr gespannt, was da draus wird. Und der dritte Film, der dritte Blockbuster, den ich mir anschauen werde, der läuft erst im Dezember an. Das ist Dune Part 3, also der dritte Teil von Dune. Nach den ersten beiden, die auf der Wüstenplanet von Frank Herbert beruhen, hat Regisseur Denis Villeneuve einen dritten gemacht, wo die Geschichte von Paul Atreides eben weitererzählt wird. Da ist es basiert auf einem weiteren Buch aus der Buchreihe der Wüstenplanet, nämlich Der Herr des Wüstenplaneten oder Dune Messiah, wie er im Englischen heißt. Und das Interessante daran ist, Dune tut ja diesen Messias, diesen Heiler da quasi und diesen Heiland aufbauen, der dann gegen das böse Imperium kämpft und nicht sein Volk, aber das Volk der Wüstenbewohner in die Freiheit führt. Und ich habe die Bücher auch gelesen, der nächste Band in dieser Reihe, der tut diesen ganzen Messias-Mythos alles gnadenlos dekonstruieren. Und das wird spannend, inwieweit der Film das hinbringt und das vermitteln kann. Das hat er teilweise auch schon so im zweiten Teil angedeutet. Von daher ist es das ist auch ein wichtiger Film. Auch wenn ich jetzt mit Dune Part 1, Teil 1, jetzt nicht teilweise inhaltlich nicht so einverstanden war, weil ich halt andere Adaptionen kenne, die dann da inhaltlich ein bisschen Sachen besser gemacht haben. Aber ich fand den zweiten Teil dann etwas besser und bin jetzt gespannt, wie der dritte Teil wird. Genau, ja, das war das jetzt mal wird, so. Ja. Genau, das war jetzt mal so Kino mal in der Kurzfassung, dann dieses Jahr Serien. Ich habe es vorhin erwähnt, es gibt dann den neuen Streamingdienst HBO Max, der dann bald oder wenn das online geht, vielleicht sogar schon verfügbar ist, in Deutschland stattgeht. Da gibt es natürlich die Game of Thrones Ableger, die hier punkten. Bald startet eben A Knight of the Seven Kingdoms. Das ist eine Serie über den sogenannten Heckenritter, der quasi mit seinem Knappen da Abenteuer erlebt. Das spielt, glaube ich, so 100 Jahre vor der Haupthandlung von Game of Thrones. Und dann geht es natürlich dieses Jahr auch geht in die dritte Staffel House of the Dragon über den Nachfolgekrieg innerhalb der Königsfamilie der Targaryens. Fand ich die zweite Staffel jetzt nicht mal so toll wie die erste, aber ich werde trotzdem weitergucken. Das sind natürlich da so die großen Neustarts. Ich weiß jetzt gar nicht, ob diese neue Harry Potter Serie auch dieses Jahr schon losgeht oder ob das erst nächstes Jahr, wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Aber HBO hat schon immer gute Serien gemacht und von daher ist das so eine Sache, die wichtig ist. Und ich bin dann auch mal gespannt, wie das eben weitergeht. Wie gesagt, House of the Dragon. Dann gibt's jetzt dann auch eine neue Star Trek Serie die Tage, Star Trek Starfleet Academy. Da bin ich mal gespannt, wie das so aussieht. Ob das was ist oder ob das wie das letzte Star Trek eher so mau ist aus meiner Sicht. Müssen wir mal gucken.
Und sollten dann, die Kurve mal wieder kriegen.
Ja, also es ist nicht so, dass es jetzt alles grottenschlecht war, aber teilweise habe ich mich dann schon gefragt, was haben die da für Drehbuchautoren da irgendwo gefunden und keine Ahnung, oder warum hat da niemand nochmal drüber geguckt? Also, naja. Und dann bin ich auch mal gespannt, auch wenn ich mir die Serie eher mittlerweile skeptisch beäuge, nämlich dieses Jahr kommt nämlich auch die dritte Staffel von Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Da muss man mal gucken, ob vielleicht die Autoren mal hinkriegen, das inhaltlich ein bisschen besser zu gestalten, weil das fand ich immer etwas durchwachsen bisher. Und da werden wir sehen, was da noch kommt.
Haben wir ja vielleicht doch ein paar Sachen, die wir auch hier wieder diskutieren können, weil genau. Ich denke, da sind auch Sachen dabei, die ich mir definitiv auch anschauen kann. Und dann wird es mit Sicherheit hier zur Sprache kommen.
Ja.
Gut, dann haben wir auf jeden Fall viel Rückblick und auch ein kleines bisschen Vorschau gemacht. Einen Punkt, zumindest für 2-3 Minuten, bringen wir noch mit rein, nämlich unsere Vier-Augen-Zufallskritik, die es diesmal wieder gibt. Und der Zufallsgenerator hat was sehr Schönes ausgewürfelt, also eigentlich nichts Schönes, ja, aber vom Zeitpunkt her was sehr Schönes, nämlich einen Film, der vor genau 20 Jahren von mir rezensiert wurde auf der Vier-Augen-Kino-Seite, bekam am Ende satte, wahnsinnig tolle 2 von 10 Punkten, also ein absoluter Kracher. Und es handelt sich um die Neuverfilmung von The Fog. Aha. Der Originaltitel vom Vorgänger heißt ja The Fog, Nebel des Grauens, im Deutschen zumindest dann. Und ja, ist ein Horrorfilm-Klassiker, also auch einer derjenigen Horrorfilme, die ich relativ früh gesehen habe und dann natürlich neugierig war, wie sieht das ganze Jahrzehnte später aus, wie schafft man diese Stimmung von diesem alten Film rüberzubringen, und ich verrate euch nicht zu viel, nein, es hat nicht geklappt, da irgendwas überhaupt rüberzubringen. Ich habe mir meine Kritik von damals nochmal durchgelesen und musste selber teilweise wieder lachen und mich an den Film von damals auch erinnern. Also es sah wirklich in dem Film aus, wenn so Nebel aufzieht, als hätte jemand in der Küche ein bisschen halt versucht rumzuräuchern, ja, mit einem angebrannten Pfannenboden. Also es ist irgendwie, es ist nix. Ja, also macht keinen Spaß, ist nicht zum Fürchten, ist nur ein typischer Film. Ich habe den Punkt auch schon mal hier im Podcast angesprochen. Wenn mir die Filmmusik schon 2 Sekunden vorher ankündigt, dass jetzt gleich was Schlimmes passiert, dann fürchte ich mich in einem Horrorfilm nicht. Und ich will mich aber in einem Horrorfilm fürchten. Ja. Und das habe ich da natürlich demnach dann nicht getan. Und habe am Ende 2 von 10 Punkten gegeben. Mit dem Fazit, dass ein Horrorfilm eigentlich eben gruselig sein sollte. Und The Fog ist das Gegenteil, nämlich lustig. Ja, und dann war's um den Film geschehen.
Ja. Also es ist nicht als Parodie gedacht.
Nein, keineswegs. Ja.
Ja, da hätte sich wahrscheinlich der John Carpenter im Grab umgedreht, nur lebt er halt noch. Also.
Ja, ich glaube, der war sogar in irgendeiner Form da beteiligt. Also das müsste man jetzt nochmal recherchieren.
Hoffentlich hat es Geld.
Ich meine, er hat es mitproduziert oder irgendwie sowas.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Hoffentlich für ihn hat es Geld gestimmt.
Ja, das wird es gewesen sein, also, wahrscheinlich der einzige Grund. Ja.
Also Untertitel ist dann nicht Nebel des Grauens, sondern Film des Grauens.
Ja, Film des Grauens, also ist definitiv einer der wirklich schlechtesten Horrorfilme, die ich mir jemals angeguckt habe. Und das Schlimme war ja, ich habe den auch noch im Kino gesehen, ja. was auch noch natürlich Eintrittsgeld gekostet hat. Gut, aber naja, ist halt nun mal so, wie es ist. Aber ich fand es witzig, dass der wirklich jetzt genau 20 Jahre her ist, in Rezension aus Januar 2006. Ja. Und dementsprechend passt er natürlich hier jetzt dann doch irgendwie wieder rein.
Ja.
Okay.
Jo.
Die Zeit ist fortgeschritten. Wir haben viel besprochen, haben auf das Jahr 2025 zurückgeschaut. Jetzt schreiben wir wirklich ja schon das Jahr 2026. Schauen wir mal, was kommt. Wir werden auf jeden Fall in dem Jahr auch wieder dranbleiben, podcasttechnisch, und fleißig Folgen hier produzieren. Themen gehen uns ja nicht aus, und insofern, ich freue mich auf das neue Jahr und danke an euch, dass ihr hier bei uns reinhört. Und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall auch beim nächsten Mal wieder.
Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, dass ich die meiste Zeit über geredet habe. Und wir hören uns dann im nächsten Monat irgendwann wieder. Und das neue Thema verraten wir noch nicht. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, bis demnächst.